Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Fast jeder 10. Deutsche ernährt sich glutenfrei und meidet deshalb Weizenprodukte. Zwingend müssten das aber nur Menschen mit Zöliakie tun.
Im Moment gibt es die Hypothese, dass die Weizenzüchtung eine mögliche Ursache sein könnte dafür, dass die Häufigkeit an Weizenunverträglichkeiten in der Bevölkerung zunimmt.
3 Jahre haben Forscher im Forschungsprojekt WheatScan nach Hinweisen auf krankmachende Proteine in modernen Weizensorten gesucht. Wir stellen die Ergebnisse heute vor. Und wir sprechen außerdem über die Gletschermumie Ötzi und neue Erkenntnisse über den Verlauf seiner letzten Wanderung. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Uli Blumenthal. Pflanzenschutzmittel, wie sie in der Landwirtschaft eingesetzt werden, sind nicht immer so sicher, wie oftmals behauptet. Trotz des enormen Aufwandes bei der Prüfung der Umweltauswirkungen von Pestiziden für die Zulassung werden dabei die Praxisbedingungen oft nicht berücksichtigt. Dies schreibt Dr. Carsten Brühl vom Institut für Umweltwissenschaften der Universität Koblenz-Landau in der Fachzeitschrift Frontiers in Environmental Science. Ich habe ihn heute Mittag telefonisch gefragt, warum er der Meinung ist, dass die Beurteilung der Wirkung von Pestiziden bei Zulassungsverfahren unzureichend ist.
Nun, das System der Zulassung beruht auf einer Risikobewertung für die Umwelt. Und in dieser Risikobewertung, da gibt es eben, so denken wir, mein Kollege Hans Zaller von der BOKU und ich, 3 fundamentale Fehler in diesem System einfach. Und aufgrund dessen können diese Pestizide, die ja auch sehr aufwendig untersucht werden, da fließen Millionen in Umweltuntersuchungen und später sind Behörden und auf europäischer und nationaler Ebene eben mit der Zulassung beschäftigt. Trotz dieses großen Aufwands sind dann diese Pestizide eben nicht sicher.
Sie sprechen von 3 fundamentalen Fehlern. Lassen Sie es uns aufdröseln. Fehler 1, wo sehen Sie den?
Fehler 1 ist, diese Pestizide werden immer einzeln zugelassen. Das heißt, jedes einzelne Pestizid in seiner Wirkung auf die Umwelt. Tatsache ist aber, dass nachher auf dem Feld oder in einer Obstbaumplantage, zum Beispiel in einer Apfelplantage in Deutschland, bis zu 31 Mal Pestizide angewendet werden. Das ist natürlich was völlig anderes. Man kennt das aus dem menschlichen Aspekt, wenn wir uns überlegen, dass wir 31 Medikamente einnehmen müssten, wären da sicherlich irgendwelche Wechselwirkungen da, die wir mit unserem Arzt und Apotheker besprechen müssten.
Fehler Nummer 2, wo sehen Sie den? Was wird da im Rahmen der Zulassung nicht ausreichend berücksichtigt?
Die Risikobewertung, die basiert eigentlich immer auf einer Betrachtung einzelner Organismengruppen, die allerdings natürlich in einem Zusammenhang stehen, in einem Nahrungsnetz. Zum Beispiel wird ein Herbizid getestet auf seine Auswirkungen auf Pflanzen, auf Insekten und auf Vögel. Jetzt nehmen wir an, dieses Herbizid ist nicht toxisch für einen Vogel, dann wird diese Passage, diese Risikobewertung bestanden. Allerdings ist es nachher natürlich schon so, dass wenn die Pflanzen fehlen, womöglich die Insekten zurückgehen, weil da einfach weniger Nahrungspflanzen da sind und das wiederum Konsequenzen für Vögel hat. Und dieser, sagen wir mal, holistische Ansatz eines Nahrungsnetzes, der fehlt einfach auch komplett in dieser Risikobewertung.
Machen wir das Triple vollständig. Der 3. fundamentale Fehler, wie würden Sie den beschreiben?
Auch der ist relativ einfach zu erklären. Wir betrachten bei der Umweltrisikobewertung eigentlich die aquatische Umwelt sowieso, aber im terrestrischen Fall sind das Strukturen wie Feldsäume oder Hecken, einfach Sachen, die außerhalb des Ackers, des Feldes oder der Plantage liegen. Tatsächlich auf dem Feld selbst, auf der Agrarfläche selbst, ist diese Risikobewertung eigentlich kaum da. Das heißt zum Beispiel, wenn wir bei unserem Herbizid bleiben, das Herbizid darf natürlich auf dieser Ackerfläche alle, in dem Fall Unkräuter, natürlich vernichten. Dadurch wäre es natürlich ein hervorragendes Herbizid. Dass das allerdings Umweltauswirkungen hat, dann müsste da auch die Risikobewertung diesen Fall berücksichtigen.
Pestizide werden ja einer strengen und eingehenden Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen. Jetzt haben Sie 3 fundamentale Fehler beschrieben. Was müsste sich ändern bei der Zulassung?
Das ist ja man müsste eben versuchen, die landwirtschaftliche Praxis in diese Zulassung mit reinzunehmen. Das heißt, komplette Spritzfolgen abzubilden, die auf dem Acker stattfinden und dann eben auch diese Nahrungsnetzeffekte, also das gesamte Ökosystem, wie es auf dem Acker anzutreffen ist, das müsste man eben berücksichtigen in einer Zulassung. Das wäre äußerst kompliziert und wäre vor allen Dingen ein völlig neuer Ansatz.
Aber wenn Sie jetzt sozusagen einen stärker systemisch orientierten Ansatz bei der Zulassung von Pestiziden fordern, dann wird der Aufwand bei der Zulassung auf jeden Fall erheblich größer.
Ja, mein Hauptpunkt wäre jetzt auch, also vor allen Dingen im terrestrischen Bereich der Risikobewertung, da gibt es eigentlich einen Stau in der Entwicklung von Richtlinien. Da liegen sehr viele wissenschaftliche Gutachten auf dem Tisch, die eigentlich schon seit Jahren sagen, es muss einiges weiterentwickelt werden. Zum Beispiel bei Bienen, Wildbienenbestäubern, bei Insekten, aber auch Verbesserungen bei Vögeln und Säugetieren werden da vorgeschlagen. Das heißt, das ganze System ist auch sehr, sehr träge. Und eine Verbesserung, also so eine Verbesserung, die jetzt einen systemischen Ansatz tatsächlich fahren würde, das würde sehr, sehr lange dauern, bis das dann tatsächlich etabliert wäre als Gesetz. Also ich denke im Moment, wir haben eigentlich diese Zeit nicht darauf zu warten, bis das System umgebaut ist.
Dann müssten Sie jetzt ein paar Lösungsvorschläge anbieten, was man sozusagen kurzfristig an Ansatzpunkten machen könnte. Wie sehen die aus Ihrer Sicht?
Ja, zum einen kann man Pestizide reduzieren. Da gibt es Studien aus Frankreich, die das auch mal in einem Modellansatz genauer betrachtet haben. Und die kommen darauf, dass fast 50% der Pestizide zu viel eingesetzt werden. Also da würde auch die Produktion der Betriebe nicht leiden. Und dann muss man sich überlegen, ob man nicht einfach diesen Ansatz des integrierten Anbaus, dass man den tatsächlich wieder so belebt, wie er eigentlich gedacht war, dass Pestizide tatsächlich am Ende eingesetzt werden, wenn man sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Aktuell werden Pestizide schon bei der Aussaat eingesetzt. Dann gibt es Saatgutbeizen mit Insektiziden, obwohl man gar nicht weiß, ob dieser Schädling tatsächlich auftreten wird. Absolutes Umdenken wäre da gefordert, sich mal eine Rückbesinnung in der Hinsicht. Es gibt auch die Möglichkeit, den ökologischen Landbau auszubauen. Es ist halt die Frage, ob man da Ziele wie 20% im Jahr 2030 ansetzt oder ob das nicht auch irgendwie schneller gehen kann. Es ist klar, dass in der Agrarlandschaft Rückgänge da sind. Wir können das jetzt uns überlegen, ob wir das noch genauer aufdröseln wollen und Monitoring-Projekte fordern oder sowas. Aber eigentlich gibt's schon jede Menge Lösungsvorschläge. Und die muss man jetzt wirklich mal auf Landschaftsebene zum Einsatz bringen und dann schauen, ob sich da was verändert.
Wird das Artensterben durch die unzureichende Prüfung der Wirkungen von Pestiziden verursacht? Dr. Carsten Brühl von der Universität Koblenz-Landau über seine Publikation in der Fachzeitschrift Frontiers in Environmental Science. Glutenfreie Nahrungsmittel, die liegen im Trend. In den USA werden die heute angebauten Weizensorten von manchen regelrecht verteufelt. Der Vorwurf: moderne Weizensorten enthalten mehr krankmachende Proteine als die alten Sorten. In Deutschland sind Forscher der Sache nun in einem dreijährigen Projekt auf den Grund gegangen. Volker Mrazek mit den Ergebnissen.
Es gibt die Zöliakie, eine chronische Entzündung der Darmschleimhaut. Sie wird tatsächlich durch Gluten ausgelöst, durch das sogenannte Kleber- oder Speicherprotein in Weizenkörnern. Dann gibt es Menschen, die im klassischen Sinn allergisch reagieren, wenn sie Weizen zu sich nehmen.
Und dann gibt es eben das große Fragezeichen der Nicht-Zöliakie-Weizen-Gluten-Sensitivität, wo man schon an dem relativ sperrigen und komplizierten Namen ablesen kann, dass sich hier die Forscher noch nicht ganz einig sind, was es auslöst und wie man es am besten auch behandelt.
0,6-6% der Bevölkerung sollen davon betroffen sein. Die Schätzungen gingen hier relativ weit auseinander, sagt Katharina Scherf, Professorin für Lebensmittelchemie am Karlsruher Institut für Technologie.
Im Moment gibt es die Hypothese, dass die Weizenzüchtung eine mögliche Ursache sein könnte dafür, dass die Häufigkeit an Weizenunverträglichkeiten in der Bevölkerung zunimmt.
Diesem Verdacht sind Lebensmittelchemiker, Pflanzenzüchter und Mediziner in den letzten 3 Jahren nachgegangen, im Forschungsprojekt WeedScan. Dafür erweckten sie Weizensorten aus den letzten 130 Jahren noch einmal zum Leben, säten sie aus und stellten Mehle aus den Körnern her, um sie dann mit dem heute angebauten Weizen zu vergleichen.
Das waren 56 verschiedene Sorten. Wir hatten aus jeder Dekade die 5 führenden Sorten ausgewählt.
Das war möglich, weil in Deutschland ein Saatgutarchiv aller Kulturpflanzen existiert, am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik in Gatersleben. Der Agrarwissenschaftler Andreas Börner ist Herr über die ganzen Kühlkammern.
Also 28.000 verschiedene Weizenproben lagern bei uns im Kühlhaus. Sie müssen diese Samen kühl lagern und die Samen müssen trocken sein. Unter diesen Bedingungen können Sie die Samen über Jahrzehnte aufbewahren.
Die Mehle aus den verschiedenen Weizensorten wurden in München analysiert, am Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie. Dort war Katharina Scherf bis vor kurzem tätig. Nach 3 Jahren ist das Projekt jetzt beendet. Die Forscher schreiben am Abschlussbericht. Ihr Fazit?
Es gibt bislang keine Hinweise darauf, dass die Weizenzüchtung den modernen Weizen jetzt immunreaktiver gemacht hätte.
Dass er also mehr Proteine enthält, die Zellen des Immunsystems aktivieren und so zu einer Unverträglichkeit führen. Scherfs Arbeitsgruppe schaute sich zum Beispiel die Glutenproteine näher an. Eine Gruppe dieser Eiweißstoffe sind die sogenannten Gliadine. Ihr Anteil im Weizen ist nach den Analysen mit der Zeit zurückgegangen.
Aus medizinischer Sicht wird eigentlich immer diskutiert, dass die Gliadine die stärker immunreaktive Fraktionen sind. Das heißt, im Grunde wäre es für die Unverträglichkeiten sogar gut, wenn die Gliadine abgenommen hätten.
Entwarnung auch bei bestimmten Enzymen, den Amylase-Tryptin-Inhibitoren, Abkürzung ATI.
Die sind auch in jedem Weizenkorn natürlicherweise vorhanden. Sie spielen eine Rolle bei der Keimreifung. Bei den ATI wurde gezeigt, dass sie einen bestimmten Rezeptor auf Immunzellen aktivieren. Und dadurch kommt es eben zur Auslösung der angeborenen Immunantwort. Hier sind die Gehalte bei den modernen Weizensorten genauso wie vor 100 Jahren in etwa. Beziehungsweise man sieht sogar einen leicht abnehmenden Trend, einfach weil der Proteingehalt insgesamt leicht abnimmt über die 120 Jahre hinweg.
In den USA sprechen Kritiker von Frankenstein-Weizen, von modernen Zuchtlinien, die angeblich immer mehr Leute krank machen. Dabei wird insbesondere auf die ATI-Enzyme verwiesen. Das WeedScan-Projekt entkräftet diese Vorwürfe jetzt. Allerdings enthält Weizen noch eine Reihe anderer Proteine und noch nicht alle sind untersucht. Man darf die Forschung auf diesem Feld also noch nicht als beendet ansehen.
Keine Hinweise auf mehr krankmachende Proteine in modernen Weizensorten. Volker Mrazek über das Forschungsprojekt WeedScan. Vor gut 28 Jahren wurde die Gletschermumie Ötzi entdeckt und bis heute gibt es immer weitere Erkenntnisse über den Mann aus dem Eis, denn im Laufe der Zeit wurden immer neue Methoden entwickelt, um weitere Fragen zu beantworten. Nun erscheint im Fachblatt PLOS ONE eine Studie, die Ötzis letzten Weg beschreibt. Und im Studio ist dazu mein Kollege Michael Stang, der für Forschung aktuell seit vielen Jahren über die Gletschermumie berichtet. Michael, auf welcher Route verlief denn Ötzis letzter Weg?
Naja, das war jahrzehntelang eine strittige Frage, nämlich welche Route wählte der Mann aus dem Eis bei seinem letzten Aufstieg in die Ötztaler Alpen? Dazu muss man sagen, gab es konkurrierende Thesen. Und jetzt sieht es so aus, dass der Ötzi genannte Mann vor 5300 Jahren offenbar doch eine südliche Route wählte und über die Schlucht am Eingang des Südtiroler Schnalztals aufgestiegen ist.
Und an welchen Fakten oder Belegen machen die Studienautoren das jetzt fest?
Das war jetzt ein Forschungsteam aus Botanikern der Universitäten Innsbruck und Glasgow und Kernpunkt ihrer Studie waren Moosanalysen. Also die Forschenden haben Moosreste analysiert, die um, auf und in Ötzi gefunden wurden. Also sie haben nicht nur die Mumie untersucht, sondern auch die Sedimente des Fundorts, zudem die Kleidung und auch erneut den Magen-Darm-Inhalt. Aber diesmal eben auf der Suche nach Moosen und nicht, was die letzte Mahlzeit von Ötzi war. Und der Hintergrund war, dass diese Pflanzen lokalspezifisch wachsen und dann die Idee eben, dass die Zusammensetzung der Moose Auskunft über den letzten Weg des Mannes liefern kann.
Und hat man nun eine einzige Moossorte gefunden, die das belegt, oder ist es wieder etwas komplizierter?
Nee, es waren erstaunlich viele Moosarten, nämlich insgesamt 75 verschiedene, die die Botaniker identifizieren konnten. Zwei Drittel davon, die sind auf über 3000 Metern heimisch. Die waren jetzt nicht so spannend, aber spannend war dafür das restliche Drittel. Also Moose, die nur in tieferen Gebieten wachsen können. Und die muss Ötzi eben auf seinem letzten Weg mit nach oben gebracht haben. Und anhand der Verteilung dieser Moose konnte man eben diese Route rekonstruieren. Das gelang etwa zum Beispiel durch den Nachweis des glatten Neckarmooses und einer speziellen Art der Tofenmoose. Und diese Funde, die stützen nun die These, dass Ötzi seine letzte Reise in den Norden über die Schlucht am Eingang des Südtiroler Schnalztals wählte, also aus dem Süden aufbrach.
Nun ist diese finale Route von Ötzi bekannt, über den es mehrere Filme gibt und der in Südtirol ein eigenes Museum hat. Wie groß ist sein, sagen wir es so, Vermächtnis für die Wissenschaft?
Das ist eigentlich kaum zu beziffern. Also Ötzi gilt ja als der am gründlichsten und am besten untersuchte menschliche Körper überhaupt. Zudem ist er nicht nur ein einzigartiger Zeuge aus der Kupferzeit, sondern mittlerweile auch Zeitzeuge des wissenschaftlichen Fortschritts. Also sind ja in der Zeit seit seinem Fund viele neue Methoden hinzugekommen. Sein Genom ist sequenziert, die Augenfarbe ist bekannt, die mütterliche Vorfahrenreihe genauso wie die väterliche Linie über das Y-Chromosom. Die Darmbakterien sind alle untersucht. Es war ein alter Mann mit vielen Gebrechen, also er litt unter Borreliose, er hatte Flöhe, Würmer, Fußpilz, Bandscheibenverschleiß, Gefäßverkalkungen und Arthritis. Und noch eine positive Sache, er wäre mit Blutgruppe 0 heute auch ein gefragter Blutspender. Und in kaum einer Studie muss man auch sagen, bei dem es zum Beispiel um die genetische Vielfalt unserer Vorfahren, einschließlich der Neandertaler oder zum Beispiel der Besiedlung Europas geht, fehlt eben dieser omnipräsente Mann aus dem Eis.
Ist damit jetzt der letzte Vorhang gefallen oder gibt es nach 28 Jahren Forschung immer noch irgendwelche offenen Fragen?
Also ausgeforscht ist Ötzi da noch lange nicht. Also es wurde ja auch ein ganzes Forschungsinstitut für ihn gebaut und nach ihm benannt. Es laufen diverse Forschungsprojekte, viele genetische Forschungsprojekte, wo etwa die Forschenden den Fragen nachgehen, ob es noch Leben in oder an der Mumie gibt. Es wird zum Beispiel auch weiter erforscht, ob sich der Körper in seiner Kälterkammer verändert, wie sich die Mumie gut erhalten lässt, ist eine spannende Frage. Da gab es in der Vergangenheit ja auch viele, zum Beispiel Spenderkörper, Ötzi 2 und 3 genannt, an denen dann eben neue Konservierungsmethoden ausprobiert wurden. Man muss auch sagen, Ötzi ist ein Mahner, denn er hat oder sein Körper hat viele ethische Diskussionen in den vergangenen Jahrzehnten angestoßen, zum Beispiel bei der Präsentation seines Körpers, wo der Mann also am Anfang noch mit Eispickeln geborgen wurde. Das war relativ brutal, zum Beispiel da kam seine Hüfte zu Schaden oder sein Arm wurde auch gebrochen, damit er überhaupt in den Sarg abtransportiert werden konnte. Heute ist da viel mehr Sensibilität dabei. Eine Ethikkommission entscheidet immer mit, was erforscht werden darf und was nicht. Auch das, muss man sagen, ist Ötzis Vermächtnis, denn er führt allen Beteiligten stets vor Augen, dass hier nicht bloß ein Skelett vorliegt, sondern eben der Körper eines Menschen, dem es mit Würde zu begegnen gilt.
Michael Stang über Ötzis letzte Reise. Moosanalysen erlauben weitere Erkenntnisse über den Verlauf seiner letzten Wanderung. Und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Magdalena Schmude.
Ein neuartiger Lithium-Ionen-Akku kann in 10 Minuten aufgeladen werden. Möglich wird das durch eine spezielle Bauweise, wie Wissenschaftler der Pennsylvania State University im Fachjournal Joule berichten. Ein dünner Film aus Nickel auf der Graphitelektrode sorgt dafür, dass sich beim schnellen Laden kein Lithium auf der Elektrode absetzt. Dafür wird kurz vor dem Aufladen Strom durch die Nickelschicht geleitet, der das Innere des Akkus auf rund 60 Grad Celsius erwärmt. Die Wärme verhindert beim anschließenden Ladevorgang die Bildung einer unerwünschten Lithiumschicht. Die Batterie kann so innerhalb von 10 Minuten zu etwa 80% aufgeladen werden, ohne ihre Kapazität einzubüßen. Die Forschenden berichten, dass ihre Batterie nach 2500 Ladezyklen noch bis zu 90% der Ladung speichern konnte, wie zu Beginn.
Jackson Pollock malte bewusst ohne Schnörkel.
US-amerikanische Forschende haben gezeigt, dass der Maler es beim Auftragen der Farbe auf die Leinwand bewusst vermied, dass die flüssige Farbe Kringel bildete. Weil er die zähe Flüssigkeit von oben auf die am Boden liegenden Bilder fließen ließ, musste er den Pinsel dafür in einem bestimmten Abstand und mit einer bestimmten Geschwindigkeit führen. Andernfalls hätte die Farbe sich auf dem Untergrund aufgerollt, ähnlich wie Honig, den man vom Löffel auf ein Brot fließen lässt. Um zu verstehen, ob Pollock seine Technik bewusst angepasst hatte, werteten die Wissenschaftler Videoaufnahmen aus, die den Maler bei der Arbeit zeigen. Anschließend stellten sie seine Arbeitsbedingungen nach. Dabei wurde klar, nur wenn die Wissenschaftler Pollocks Malgeschwindigkeit und seinen Abstand zur Leinwand einhielten, konnten sie mit der darauf fließenden Farbe Linien ohne Kringel erzeugen. Ihre Studie stellen die Forschenden in der Fachzeitschrift PLOS ONE vor.
Für 1,8 Billionen Euro könnte Deutschland bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden.
Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschenden des Forschungszentrums Jülich, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Darin entwerfen die Autorinnen ein Szenario, wie die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um 95% verringert werden könnten. Das entspricht auch den offiziellen Klimaschutzzielen der Bundesregierung. Eine rechtzeitige Umstellung auf erneuerbare Energie aus Windkraft und Sonnenlicht sowie Wasserstoff als Hauptenergieträger spielen dabei die größte Rolle. Biogas und Biomasse könnten zukünftig ein Viertel des Energiebedarfs decken. Auf das Jahr umgelegt würden die vorgeschlagenen Maßnahmen bis 2050 etwa 2,8% des Bruttoinlandsproduktes kosten. Etwa genauso viel wie die aktuellen Kosten für Energieimporte, rechnen die Wissenschaftler vor. Im Gegensatz zu den Kosten, die für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels entstehen könnten, seien diese Ausgaben aber planbar.
Eine uralte Gaswolke zeigt, dass die ersten Sterne früher entstanden sein müssen als bisher gedacht.
Astronomen vom Max-Planck-Institut für Astronomie haben die Gaswolke zufällig entdeckt, die sich zwischen einem extrem hellen Quasar und der Erde befindet. Der Quasar durchleuchtet die Gaswolke und ermöglichte es den Forschenden so, ihr Alter und ihre chemische Zusammensetzung zu bestimmen. Im Astrophysical Journal beschreiben die Wissenschaftler, dass die Wolke etwa 850 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden ist und Spuren von Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen und Magnesium enthält. Diese chemische Signatur entspricht ziemlich genau der von jüngeren Gaswolken, aus denen heutige Sterne entstehen. Das zeigt den Astronomen, dass die erste Generation von Sternen, die sich der Theorie nach chemisch von den heutigen unterscheiden, noch deutlich vor der untersuchten Gaswolke entstanden und wieder vergangen sein muss.
Die Impfkampagne gegen Ebola im Kongo zeigt Wirkung.
Das berichtet die Weltgesundheitsorganisation WHO. Durch das massenhafte Impfen sind die Neuinfektionen im Vergleich zum bisher schlimmsten Monat April deutlich zurückgegangen. Bislang sind fast 240.000 Menschen gegen die Infektionskrankheit geimpft worden, darunter 77.000 Kinder bis 17 Jahre. Das verwendete Vakzin hat eine Schutzwirkung von 97% und senkt selbst bei bereits Infizierten das Sterberisiko. Allerdings ist der Impfstoff noch nicht für den Handel zugelassen. Die Schutzkampagne soll weiter auf die Nachbarländer Uganda, Südsudan, Ruanda und Burundi ausgeweitet werden.
Ein doppelseitiges Klebeband verschließt Wunden im Gewebe in Sekunden.
Auf diese Weise könnten Operationswunden deutlich schneller geschlossen werden als mit einer Naht, hofft ein Forscherteam aus Boston, das das Klebeband entwickelt hat. In Versuchen mit Ratten und Schweinen konnten die Wissenschaftler Lungen- und Darmgewebe in 5 Sekunden fest zusammenkleben, wie sie in der Fachzeitschrift Nature berichten. Bisherige Gewebekleber brauchen deutlich länger, um zuverlässig zu wirken, da die Feuchtigkeit des Gewebes die Haftung erschwert. Für das neue Pflaster nahmen sich die Forschenden ein Material zum Vorbild, mit dem Spinnen bei Nässe ihre Beute fangen.
Sternzeit, 31. Oktober. Der Sternenhimmel im November. Im kommenden Monat macht sich die Sonne rar. Die Tageslänge sinkt in der Mitte Deutschlands von knapp 10 Stunden morgen auf 8,5 Stunden am Monatsende. An der dänischen Grenze steht die Sonne am 30. November sogar nur noch 7 Stunden und 45 Minuten über dem Horizont. Am 11. November zieht die Sonne alle Blicke auf sich. Denn am Nachmittag ab etwa 1:30 zieht Merkur vor der Sonnenscheibe entlang und ist dann im Teleskop als kleiner schwarzer Punkt zu sehen. Auch die anderen Planeten zeigen sich im November. Venus taucht allmählich als Abendstern tief im Südwesten auf. Dort begegnet sie dem Riesenplaneten Jupiter, der sich nun vom Abendhimmel verabschiedet. Der Ringplanet Saturn zeigt sich in den Stunden nach Sonnenuntergang noch tief im Südwesten. Mars, unser äußerer Nachbarplanet, erscheint nach längerer Pause wieder am Morgenhimmel im Sternbild Jungfrau. Heute Abend steht die Mondsichel direkt neben Jupiter, übermorgen leuchtet sie bei Saturn. Am 24. November steht die abnehmende Sichel dann bei Mars und am 25. direkt neben Merkur, der 2 Wochen nach dem Transit am Morgenhimmel leuchtet. Um den schönsten Himmelsanblick des Monats zu genießen, braucht man am 28. November einen freien Südwesthorizont. Kurz nach Sonnenuntergang steht dort die hauchdünne Mondsichel genau zwischen Jupiter und Venus. Dass der Winter naht, machen auch die Sternbilder deutlich. Orion, großer Hund und Co. lauern nun bereits um Mitternacht am Osthimmel.
Was sich hinter den von Bundesfinanzminister Olaf Scholz geplanten Umweltanleihen verbirgt, das erklären die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr nach den Nachrichten. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war heute Uli Blumenthal.